Erste Folie, dann wäre das prima. Ein Bibeltext, der mich sehr fasziniert hat und für mich das Kapitel der Bibel, des Neuen Testaments, das so die stärksten Gefühlsregungen zeigt. Heute der Lazarus-Effekt, Johannes 11, Teil 3. Und wir sehen Gefühle bei Jesus, die sind so echt. Die sind intensiv, die sind bewegend in diesem Kapitel. Es lohnt sich, das nochmal unbedingt nachzulesen zu Hause. Ein Kapitel, in dem man Jesus ganz neu entdecken kann. Wer ist er? Was macht ihn aus? Warum reagiert er so und nicht anders? Was sagt er dort? Wie zeichnet er sich aus in seinem Wesen als Gottes Sohn? Mich fasziniert dieser Text, mich begeistert Jesus. Und ich habe Jesus ganz neu kennengelernt in diesem Kapitel. Facetten neu entdeckt bei Jesus. Vielleicht geht es dir ähnlich. Und vielleicht löst dieses Kapitel, dieser Text, vielleicht löst Jesus in dir einen Effekt aus. Obwohl so bekannt dieser Text, aber vielleicht entdeckst du eine ganz neue Begeisterung für Jesus. Zur Vorgeschichte, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Um was geht es? Jesus ist befreundet mit Martha, mit Maria und mit Lazarus. Die leben in Bethanien. Er kennt sie gut, sie kennen ihn, sie erleben Gastfreundschaft miteinander. Man vertraut sich. Und eines Tages erfährt Jesus, dass sein Freund Lazarus krank ist. Schwer krank ist. So schwer krank ist, dass er daran stirbt. Aber anstatt, dass Jesus sofort zum Krankenlager eilt, er an der Jordanebene verweilt. Reimt sich jetzt. Also er wartet einfach. Er lässt die Tage ins Land gehen, um deutlich zu machen, das Wunder und der Glaube wird hinterher noch viel größer werden. Und Jesus riskiert sein Leben, indem er wieder in Richtung Jerusalem geht. Denn das ist ein gefährliches Gebiet für ihn. Dort könnte ihm Verhaftung drohen. Er wird abgelehnt. Seine Gefangennahme und sein Tod nahen. Das war der erste Teil meiner Predigtreihe. Beim letzten Mal haben wir gesehen, es ging um die Phasen des Trauerns. Des Trauerns ganz allgemein und im Besonderen in dieser Geschichte. Der Trauergemeinschaft, der Schwestern Martha und Maria und Jesus. Und Jesus fühlt mit, Jesus empfindet mit. Da heißt es, Jesus tränte. Er ist ganz dicht dabei. Menschlicher Trost ist wichtig, aber der Gott des Trostes fühlt ganz besonders mit. Und dann heißt es, Jesus, schau dir das Schlamassel an, komm und sieh. Alles Jesus zu zeigen. Da ging es um das Bekenntnis der Martha. Ich glaube. Es ging um das Zu-Füße-Fallen, zu Füßen Jesu von Maria. Und es ging um die Auferstehungshoffnung der Christen. Heute geht's weiter mit dem Text, der Geschichte. Und die Geschichte steigert sich. Ich lese uns aus der Basisbibel, Johannes 11. Aber einige von ihnen meinten, dem Blinden hat er die Augen geöffnet. Konnte er nicht verhindern, dass Lazarus stirbt? Da wurde Jesus erst recht zornig und ging zum Grab. Es bestand aus einer Höhle, die mit einem großen Stein verschlossen war. Jesus sagte, wälzt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, erwiderte, Herr, er stinkt schon, denn er ist 4 Tage tot. Jesus entgegnete ihr, habe ich nicht zu dir gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da wälzten sie den Stein weg. Jesus blickte zum Himmel empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich selbst weiß ja, dass du mich immer erhörst. Aber ich sage es wegen der Leute, die hier stehen. Sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Da kam der Tote heraus. Seine Füße und seine Hände waren mit Leinentüchern umwickelt. Und sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Jesus sagte zu den Leuten, befreit ihn davon und lasst ihn nach Hause gehen. Die Leute, die bei Maria waren, hatten miterlebt, was Jesus getan hatte. Viele kamen zum Glauben an Jesus. Aber einige von ihnen gingen zu den Pharisäern und erzählten ihnen, was er getan hatte. Was für eine verrückte Geschichte. Diese Geschichte, dieser Text hat viele Menschen schon in der Geschichte der Menschheit bewegt. 1866 hat Dostojewski von diesem auferstandenen Lazarus in seinem Buch Schuld und Sühne berichtet. Da wird das ganze Kapitel 11, also diese Lazarus-Geschichte, in dem Roman vorgelesen. Dostojewski. Es hat Musiker bewegt. Schubert, Sting, David Bowie. Es hat Filme und Videospiele bewegt, die nehmen darauf Bezug. Im Zombie-Shooter Projekt Lazarus muss man Zombies ausschalten, bevor man von ihnen überrannt wird. Maler haben versucht, dieses Ereignis in einem Bild festzuhalten. 16. Jahrhundert, Juan de Flandre. Schaut mal, wie Lazarus grüßt. So, hi. Und Jesus so, peace. Ja, also ich fand es skurril, diese Vorstellung. Ja? Oder Julius Schnorr von Karolsfeld, 19. Jahrhundert. Ja, so ein Kupferstich. Und alles so schwarz-weiß gehalten als Druck. Aber da seht ihr so am Grab stehend so, oh, nein, bloß nicht, nicht hingucken. So dieses Erschrecken. Aber am besten gefällt mir das Bild des Leipziger Malers Fritz Mehnert von 1912. Lazarus links. Man sieht so wirklich den Tod im Gesicht, so das Grünliche. Und Jesus ruft ihn heraus. Künstler, die das versucht haben festzuhalten, bis heute. Immer wieder wird einem das begegnen. Lazarus, Lazarus-Projekt, Lazarus-Effekt. Irgendwo, es hat viele, viele Menschen bewegt. Der erste Punkt meiner Predigt heißt, der Tod begrenzt. Diese Geschichte ist so verrückt, es konnte keiner damit rechnen, was hier jetzt passiert. Nicht die Martha, die Schwester, hat damit gerechnet. Nicht Maria, die Schwester, hat damit gerechnet. Nicht die Trauergäste, die da waren. Es war ja eine orientalische Trauerfeier. Die Trauergäste, eine Woche lang waren sie vor Ort mit. Sie haben mitgeklagt, mitgelitten, mitgeweint, mitgetröstet. Damit haben sie nicht gerechnet. Denn wir Menschen, wir legen objektive Maßstäbe an den Tod an. Ja, da ist einer gestorben. Okay, der muss begraben werden. Ja, wo? In einem Grab? Was kostet's? So, das sind menschliche, objektive Maßstäbe. Typisch menschlich. 1961 hat der damalige DDR-Chef Ulbricht in einer internationalen Pressekonferenz gesagt, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Das konnte sich damals keiner vorstellen, dass die DDR sich einmauern würde. Unvorstellbar. Das sprengt unsere Vorstellungskraft. Undenkbar. Im ersten Vers unseres Textes von heute, da lesen wir von Vorwürfen. Und das ist typisch. Typisch für uns Menschen. Und das ist typisch für eine Trauerphase. Man gibt sich oder anderen erstmal die Schuld. Wenn es stimmt, dass Jesus einem Blinden das Augenlicht geschenkt hat, dann hätte er doch auch den Lazarus heilen können oder nicht sterben lassen können. Das ist typisch. Die Trauergäste wollen sich mit dem Ist-Zustand nicht abgeben. Sie klagen, sie weinen, sie lehnen sich auf. Und dann heißt es im Vers 38, da wurde Jesus erst recht zornig und ging zum Grab. Na, mein lieber Jesus, warum so zornig? Was ist denn da los? Es ist nicht die Wut über einen fehlenden Glauben, denn dass so etwas passiert, damit konnte man nicht rechnen. Das konnte man nicht glauben. Mit einer Auferweckung hat kein vernünftiger Mensch gerechnet. Jesus ist auch nicht genervt durch die Trauergemeinschaft. Er trauert ja intensiv mit. Und ich habe beim letzten Mal gesagt, das griechische Wort, das hier steht, sagt sowas wie, er schnaubte wie ein Pferd. Das ist dieser Zorn, das ist dieses tiefe innere Seufzen. Er schnaubte wie ein Pferd. Und warum? Der Tod nervt. Dessen Macht macht Jesus wütend. Leid ist grausam. Und der Theologe Gerhard Meyer schreibt in seinem Kommentar, Jesus steht jetzt seinem Todfeind gegenüber. Dem Tod, dem Todfeind. Und Jesus will dem Tod seine Beute entreißen. Stark, oder? Um das noch tiefer und besser zu verstehen, zur jüdischen Bestattungskultur von damals ist wichtig zu wissen, Lazarus wurde in einem Felsengrab begraben. Und im judäischen Bergland, da gab es viele Höhlen, aber es gab auch tiefer liegende Grabkammern. Grabkammern mit Nischen, die durch eine Steinplatte gesichert waren, wo man dann runterging, ein paar Treppen rechts, links, und dann gab es Kammern. Bethanien heißt heute Al-Azariye. Und wenn man das übersetzt, heißt das Lazarushausen. Schön, oder? Ist muslimisch geprägt. Dort gibt es eine restaurierte Grabkammer, kann man dort besichtigen. Aber ob es genau der Ort ist, wo Lazarus gelegen haben sollte, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall beschreibt der Text mit einem Stein verschlossen. Und so ein Stein dient als Barriere vor wilden Tieren, damit der Leichnam geschützt ist. Soweit zu verstehen. Der Tod begrenzt erst einmal. Zweitens, die Freiheit in sich. Denn wie geht es weiter? Drei Aufträge gibt Jesus in die Menge. Erstens, wälzt den Stein weg. Das ist die Trauergemeinschaft. Und die bittet er, das Grab zu öffnen. Ein Stein verschließt nicht nur vor wilden Tieren, ein Stein verschließt auch vor dem Verwesungsgeruch und ein Stein verschließt auch vor dem Blick hinein, dass man den Leichnam sieht. Es ist erst einmal alles verschlossen, abgekapselt, weg. Nehmt den Stein weg. Was für ein Auftrag! Vielleicht auch für uns heute, nimm den Stein weg. Vielleicht den Stein der Belastung, der da ist, in deinem Leben, in deinem Alltag. Nimm den Stein weg. Den Stein der Hoffnungslosigkeit. Nimm den Stein weg. Den Stein des Aufgebens, der negativen Gefühle oder des Hasses. Nimm den Stein weg. Lass das, was so verschlossen ist, ans Licht kommen. Lass Licht hineinscheinen. Den Jesus gibt. Und was für eine Befreiung könnte daraus geschehen? Zum Beispiel, wenn man Vergebung empfängt. Was für eine Befreiung. Nimm den Stein weg. Komm zu Jesus. Bekenne deine Schuld, deine Sünden. Und bitte um Vergebung. Und dann Vergebung zu empfangen. Wie befreiend ist das? Mich selbst erlebt. Befreiend ist das zu sagen, oh, ich bin erleichtert. Dieser Stein der Schuld ist weg, zerbrochen, frei. Nimm den Stein weg, vielleicht auch indem du Vergebung aussprichst, um Befreiung zu erleben. Wir beten ja auf dem Vaterunser, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das kann befreien, anderen zu vergeben. Das kann mich entkrampfen, das kann mir die Last wegnehmen. Vielleicht meine Verbitterung, meine Wut, meinen Hass, meinen Ärger wegnehmen. Nimm den Stein weg, sagt Jesus. Vielleicht Dinge auch zu lassen, die dir oder anderen nicht gut tun. Das kann befreien, Dinge zu lassen. Oder einen Neuanfang zu starten mit Jesus. Was für eine Befreiung. Jesus, hier bin ich. Ich will nochmal ganz neu mit dir loslegen und starten. Ich will dich neu entdecken, kennenlernen, lieben lernen, mich begeistern lassen von dir. Das kann ein Neuanfang sein. Ich muss kurz die Aussage von Martha gehen, die sagt, Herr, er stinkt schon, denn er ist 4 Tage tot. Im Judentum wurden die Körper, also der Leichnam, mit einem Leinentuch umhüllt. So war es ja so. ein Leinentuch. Und mit diesem Leinentuch, das war billig, günstig, damit wurde im Judentum deutlich gemacht, es sind alle vor Gott gleich. Alle sind vor Gott gleich. Ein Leichnam wurde nicht wie eine Mumie eingehüllt vor dem Verwesungsprozess geschützt. Nein, so war das nicht. Wovor man sich geschützt hat, war der Leichengeruch und deswegen wurde mit Salben einbalsamiert. Aber der Verwesungsprozess, er trat relativ schnell ein. Der Tod hat kein schönes, ja auch ganz offen und ehrlich, beschönt nichts und es ist einfach so realistisch beschrieben. Endgültig, da ist Verwesung. Drittens, die Beziehung zum Vater. Schauen wir das nochmal uns genauer an. Jesus und seine Beziehung zum himmlischen Vater. Jesus blickte zum Himmel empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich selbst weiß ja, dass du mich immer erhörst. Aber ich sage es wegen der Leute, die hier stehen, sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Was ist das für eine Beziehung von Sohn und Vater? Nähe und Kontakt, voller Dankbarkeit. Jesus bestätigt die Beziehung zum Vater. Sie ist stark und fest, diese Beziehung. Und es geht ihm um die Ehre Gottes und die Ehre des Vaters. Deswegen sagt er auch zu Martha, du wirst die Herrlichkeit Gottes erleben. Die Herrlichkeit Gottes. In Johannes 10, Vers 37 spricht Jesus davon, ich tue die Werke meines Vaters. Das ist seine Motivation. Der Wille des Vaters, der soll deutlich werden. An einer anderen Stelle sagt er Johannes 10, 31, ich und der Vater sind eins. Eins. Er ist eins mit dem Vater. Ganz eng zusammen. Und es wird deutlich, es ist keine Showveranstaltung. Der Text zeigt, Jesus grenzt sich ab von den Magiern. Von den Zauberern der damaligen Zeit, indem er nicht um eine Auferweckung bittet, sondern dankt, damit dem Vater der Erfolg zugeschrieben werden kann. Es geht um den Vater. Jesus weist nicht auf sich und sagt, haha, so, nein, macht er nicht. Er weist auf den Vater. Es geht um die Ehre Gottes. Sein Vater steht im Mittelpunkt. Die Würde und Ehre Gottes. Die Hoffnung wird konkret. Nächster Punkt. Der zweite Auftrag. Jesus ruft zu dem in Leinentüchern gewickelten Lazarus, komm heraus, mit lauter Stimme. Ich habe mich gefragt, warum mit lauter Stimme? Ist er schwerhörig, der Lazarus? Er ist doch tot. Na, alle sollen es hören. Alle sollen es hören, die irgendwo da außen rumstehen. Die sollen das mitbekommen. Die sollen aufmerksam werden auf dieses Geschehen. Und Jesus ruft ihn bei seinem Namen. Bei seinem Namen. Was für eine Wertschätzung. Im Tod verliert man nicht seine Persönlichkeit. Wert und Würde, auch im Tod. Lazarus. Wichtig. Jesus kennt ihn. Jesus liebt ihn. Er sieht seinen Wert. Und dann so in meiner Fantasie stelle ich mir das vor, wie Lazarus so in kleinen Tippelschritten da rauskommt. Ich habe von einem Bibelübersetzer gelesen, der hat geschrieben, Lazarus schwebte heraus. Weil er konnte ja nicht laufen. Ich stelle mir das eher so mit Tippelschritten vor. So ein bisschen Zombie-Alarm. Keine Ahnung, wie das war. Und dann die dritte Aufforderung von Jesus, der sagt, jetzt packt ihn mal aus, das Überraschungsei. Befreit ihn davon. Lass ihn nach Hause gehen, bindet ihn los. Der dritte Auftrag. Wow. Die Hoffnung nicht aufgeben im dunkelsten Moment des Lebens. Was ist da passiert? Der frühere Papst Franziskus hat mal gesagt, Jesus schenkt Leben, auch wenn es keine Hoffnung mehr zu geben scheint. Jesus schenkt Leben, auch wenn es keine Hoffnung mehr zu geben scheint. Das Grab ist jetzt leer. Der Tod hat ihn nicht festgehalten. Der Tod hat keine Macht über ihn. Und damit weist Jesus schon auf seinen Tod hin. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist auch Hoffnung für uns. Und jetzt? Wo ist ARD, ZDF, RTL, Darmstädter Echo? Stehen die jetzt bereit hier am offenen Grab? Lazarus? Meine Damen und Herren, wir berichten jetzt live aus Bethanien. Hier ist etwas Wunderbares passiert. Passiert nicht. Aber vielleicht anders. In meiner Predigtvorbereitung habe ich mich gefragt, wie ging es denn jetzt dem Lazarus? Was hat ihn jetzt beschäftigt? Was hat ihn ausgemacht? Was denkt er jetzt? Die Bibel schweigt. Die sagt nichts darüber. Lazarus kommt fast nicht mehr vor in der Bibel. Und deswegen brauchen wir ein bisschen Fantasie, ein bisschen Vorstellungsvermögen. Und so möchte ich mal in die Rolle des Lazarus schlüpfen. Und an diesem Leinentuch erkennt ihr, was ich jetzt sage, mache ich in der Rolle des Lazarus. Vielleicht in einem Interview mit dem Darmstädter Echo oder ein Insta-Post, egal. Rückblick des Lazarus. Liebe Leute, was ich erlebt habe, das wünsche ich keinem. Aber was ich erlebt habe, das wünsche ich euch allen. Das klingt verrückt, oder? Und das ist es auch. Was habe ich nicht alles hinter mir? Ich war krank, sterbenskrank. Dann bin ich gestorben. Der letzte Atemzug, ich habe mein Leben ausgehaucht. Aber jetzt lebe ich wieder. Und alle fragen mich, woran ich mich erinnern kann. Woran ich mich erinnern kann? Ob ich ein Licht gesehen habe, eine dunkle Höhle? Engel? Ob ich Abraham, Mose, David oder Elia begegnet bin? Ob ich was gerochen habe, gespürt habe oder gesehen habe? Ich kann mich nicht erinnern. War es ein Schlaf? War es ein Ruhen in Abrahams Schoß? War es ein Zwischenzustand? Das Einzige, was ich in Erinnerung habe, ist den Geschmack des Todes, das Grausame des Todes. Den letzten Schritt geht man ganz alleine. Zu sterben, das ist nicht schön. Es war keine schöne Nahtoderfahrung. Ich war tot. Mausetot, 4 Tage lang tot. An meinem Körper gab es schon Verwesungsspuren. Entschuldigung, dass ich das sage, aber ich war sowas von tot. Aber dann passiert das Wunderbare. Ich lebe wieder. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber ich weiß, wer dafür verantwortlich ist. Dieser Jesus, der war das. Er hat alles auf den Kopf gestellt. Das ist typisch für ihn. Aber ich weiß natürlich auch, ich werde nicht immer so weiterleben. Irgendwann werde ich wieder sterben. Das ist der Lauf der Dinge. Und das ist auf der einen Seite auch der dunkle Schatten jetzt in meinem Leben, der auf meinem Leben liegt. Und der mein Leben ab jetzt begleiten wird. Ich weiß jetzt, wie es ist zu sterben und darauf freue ich mich nicht. Es kommt auf jeden Fall irgendwann wieder auf mich zu. Irgendwann. Ob ich dann gelassener bin beim nächsten Mal sterben? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Aber was ich weiß ist, es ist alles anders. Alles ist anders geworden. Als Toter bin ich ins Leben zurückgekommen. Und ich will mehr Leben ins Tote. Ich will mehr Leben ins Tote. Ich will ab jetzt Hoffnung vermitteln, da wo keine zu finden ist. Ich will mehr Verantwortung übernehmen im Leben. Ich will Dinge ansprechen, die wirklich wichtig sind. Und ich will lassener sein mit Tönen des Alltags. Boah, was für ein Geschenk habe ich bekommen. Eine zweite Chance. Ich, Lazarus, eine zweite Chance habe ich bekommen. Ein neues Leben. Das muss ich euch sehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und unter dem, ihr könnt Kommentare abgeben oder liken oder teilen, ja, wie ihr wollt, diesen Post. Vielen Dank euch. Also so stelle ich mir Lazarus vor. Sein Erleben, seine Gedanken, seine Welt.
Ich weiß, alles Spekulation, wenig ganz konkretes Wissen. Aber wir dürfen tiefer hineinschauen in den Bibeltext. Was ist damit gemeint? Wie ging's?
Und klar ist, Jesus hat die Totenruhe gestört.
Jesus hat sogar die Friedhofsstille gesprengt.
So ist er.
So ist Jesus. Jesus kehrt die Dinge um. Aus Tod wir leben, aus Hass wir Liebe. Jesus dreht Dinge einfach um. Und vielleicht muss auch manchmal Lebendiges zu Tode getragen werden, wenn er etwas umdreht. Vielleicht alte Gewohnheiten, die sterben müssen. Es gibt manchmal in Kirchen und Gemeinden so alte Teppiche, die auf der Bühne liegen. Und da traut sich keiner, den alten Teppich wegzumachen, weil man weiß, er oder die hat das mal gespendet vor 40 Jahren und den wollen wir nicht enttäuschen. Und dann ist so ein alter Teppich, wo sich alle drüber ärgern. Und man merkt, oh, das ist alt und tot, muss was verändern, was neu geschehen. Wenn Neues geschieht, dann passiert etwas. Kann in einer Gemeinde Neues geschehen. Neue Gruppenleiter, neue Gruppen entstehen, neue Projekte entstehen. Bei Lazarus ist was Neues entstanden, das ist eine zweite Chance. Aber, sich nicht verhehlen, er muss auf Jesus sein Leben fürchten. Nicht, dass er noch krank wird, nein. Er soll umgebracht werden. Johannes 12, Vers 10 bis 11. Da beschlossen die obersten Priester auch, Lazarus zu töten. Denn seinetwegen kamen viele Juden nach Bethanien und glaubten an Jesus. Das kann passieren, dass es dann nochmal um Leben und Tod geht. Und das ist jetzt mein letzter Punkt. Es kann zu einer Entscheidung kommen, zu einer Spaltung kommen. Jetzt spitzt sich das Ganze zu für das Leben vieler Menschen. Und ich habe mich auch gefragt, warum berichtet nicht Matthäus über diese Auferweckung des Lazarus? Warum berichtet nicht Markus darüber? Warum berichtet nicht Lukas darüber? Nur Johannes, der vierte Evangelist. Wussten die das nicht? Haben die das nicht mitbekommen, was da in Bethanien passiert ist? Oh, das war in aller Munde. Also das wusste man mit Lazarus.
Warum berichten die nicht darüber? Es war doch das größte Wunder überhaupt. In Lukas 16, Vers 31, da heißt es an einer Geschichte am Ende mit einem reichen Mann und einem armen Mann namens Lazarus, ein anderer Lazarus, dass sich Menschen auch nicht von Gottes Angebot überzeugen lassen würden, wenn einer von den Toten auferstehen würde. Zu einer Spaltung und Trennung kommen. Es ist kein Automatismus. Es passiert ein großes Wunder. Es steht einer von den Toten auf und jetzt bekehren sich alle. Und jetzt passieren nur noch Wunder und jetzt berichten alle. Denn diese Geschichte hier, diese Lazarus-Geschichte, die ist auch mit Scham und mit Schande behaftet. Sie ist auch schwer verständlich. Denn hier beginnt die Passion von Jesus. Das ist, ich will nicht sagen, er ist schuld, der Lazarus. Aber hier passiert das. Hier beginnt die Passion und die Ursache für Jesu Tod. Und deshalb ist dieses Wunder auch mit die größte Enttäuschung und die größte Kränkung. Auf der einen Seite ruft dieser Tod und die Auferweckung Begeisterung hervor. Danke, Jesus, dass du den Tod besiegt hast. Du machst Mut und gibst Hoffnung in ausweglosen Situationen. Und ein Beweis dafür, welche Macht Gott hat. Gott, der Vater, lässt Jesus seinen Sohn wieder auferwecken. Und er wird uns eines Tages auch ewiges Leben schenken. Aber es spaltet jetzt auch die Trauergemeinde. Da heißt es in Johannes 11, 46, einige von ihnen gingen zu den Pharisäern und erzählten ihnen, was er getan hatte. Und das ist keine positive Aussage. Der Theologe Walter Grundmann hat dieses ganze Kapitel 11 im Johannesevangelium überschrieben mit dem Titel Die Auslösung der Passion. So nach dem Motto, oh, jetzt geht's los. Aber negativ gemeint. Die Auslösung der Passion. Jetzt geht das Leiden los. Durch die Auferweckung des Lazarus. Das größte Wunder führt zum größten Leiden. Der Sieg über den Tod führt zum Tod. Und wie ich meiner Predigt gesagt habe, die Lebensspende des Lebensspenders bringt ihm den Tod. Und sein Tod ist auch seine Lebensspende an die Menschheit. Es geht Richtung Tod. Und die Pharisäer werden informiert. Das ist die Ordnungspolizei. Also, wenn das Ordnungsamt hier umfährt, mit dem Autochen, und dann guckt, packt mal anständig, läuft das, macht keinen Unfug im Meerpark. Die religiöse Elite der Pharisäer ist die Ordnungspolizei. Und die waren auf Jesus nicht gut zu sprechen. Wenn Jesus bezeichnet wird als Gottes Sohn, das ist doch Gotteslästerung. Und jetzt geht ein großer Teil der Traumgemeinschaft eben zur Ordnungspolizei, zu den Pharisäern und verpetzt Jesus. Der hat schon wieder ein Wunder gemacht. Jetzt kümmert euch doch mal drum. Das geht gar nicht, was hier passiert. Und diese Ablehnung kommt Jesus auch jetzt zu spüren. Er, der den Menschen Heil und Rettung anbietet, wird ignoriert und abgelehnt. Was tun? Was ist jetzt die Konsequenz der Geschichte des Lazarus-Effekts? Sollen wir heute Nachmittag auf die Friedhöfe gehen, zu den Gräbern und rufen, Elisabeth, komm raus, oder Rüdiger. Ist das jetzt unser Auftrag als Christen? Dazu finden wir keine Aufforderung im Neuen Testament, auch in den Briefen. Das ist keine Gemeindepraxis. Bitte nicht falsch verstehen. Wie viele Personen hat Jesus lebendig gemacht? Drei. Und der, der schon im Verwesungsprozess war, Lazarus. Also Tod geht's nicht mehr. In der Reformationszeit hat man die Lazarus-Geschichte auch mit dem Leben von uns Menschen verglichen. Und zwar mit dem Leben von ungläubigen Menschen. Denn erst wenn du die Stimme von Jesus hörst, komm heraus, kann neues Leben beginnen. Wenn du das Rufen von Jesus hörst, eine Aufforderung, komm heraus. Wenn du das spürst, kann neues Leben beginnen. Dann kann ein Mensch vom Tod, vom geistlichen Tod, zum neuen Leben kommen. Durch Christus lebendig. Und das ist in Kapitel 10, Vers 42, viele glaubten an ihn. Kapitel 11, 45, viele glaubten an ihn. Hier spitzt das nicht zu, diese Geschichte. Glaubst du an Christus? Ist Christus der Sinn deines Lebens? Ist Christus derjenige, der dich ruft, gerufen hat, dass er heute rufen darf? Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen, heißt es im Text. Wenn du das glaubst. Und vielleicht gibt es jemanden heute Morgen hier, der dieses Rufen von Jesus in seinem Herzen, in seinem Denken spürt und weiß, ich bin gemeint. Jesus ruft mich. Gott liebt dich, so wie du bist. Gott, der Vater, hat seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde geschickt. Da heißt es Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. So sehr liebt Gott dich und mich. Und vielleicht spürst du das, was du gemeint bist, du gefragt bist heute Morgen. Jesus, komm heraus, ganz persönlich. Wir wollen dir die Möglichkeit geben, heute Morgen ein neues Leben zu starten. Vielleicht spürst du, mein altes Leben, das ist tot. Und so steht es auch in der Bibel, im Römerbrief. Alle haben gesündigt und können deshalb nicht vor Gott bestehen. So können wir nicht bestehen vor Gott. Wir brauchen Christus, der uns herausruft, der uns ewiges Leben schenkt. Jesus, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wer an mich glaubt, der wird leben, nicht sterben. Und deshalb möchte ich Mut machen, heute einen konkreten Schritt zu gehen. Jesus, ich möchte dir vertrauen, ich möchte dir mein Leben schenken, meine Schuld bekennen. Wenn du das möchtest, dann mag Gott diesen Schritt. Dann werde ich dein Gebet sprechen. Dann werde ich dazu aufrufen, dass wir im Gebet verbleiben mit geschlossenen Augen. Und dann hast du die Möglichkeit, deine Hand zu heben und zu sagen, ja, ich habe dieses Rufen von Jesus heute Morgen gespürt und ich will ihm folgen, in mein Leben geben heute. Dann darfst du das deutlich machen. Wenn du Jesus schon kennst, Jesus durch dein Leben gegangen bist und dass ich, komm, eine zweite Chance in meinem Leben, ich möchte ihm nochmal neu vertrauen, ich möchte nochmal neu begeistert sein für ihn. Auch dann kannst du dich rufen lassen und das mit einem Handzeichen kennen. Und ich möchte mit uns bitten. Und wir schließen, wenn es dir möglich ist dazu. Schließ deine Augen wieder. Jesus Christus, du bist der Sohn Gottes, der in diese Welt gekommen ist, um todeslebendig zu machen. Aus Schuld und Sünde herauszurufen. Um neues Leben zu schenken, Vergebung zu schenken. Jesus, du bist gut. Du bist heute Morgen auch hier, in diesem Gottesdienst, am Livestream dabei. Du weißt, mit deiner Stimme, was du uns deutlich machst. Und wenn Jesus jetzt in dein Herz hineingesprochen hat, du das spürst, dieses Rufen von Jesus heute Morgen, dass du ein neues Leben mit Jesus anfangen willst, Jesus in dein Leben einladen willst, ein ganz neues Leben geschenkt bekommen willst, dann zeige das jetzt deutlich mit einem Heben deines Armes. Dann mach das deutlich, wenn du heute Morgen mit Jesus beginnen willst. Danke, Gott segne dich. Gott segne dich. Gott segne dich. Und danke, Jesus, dass du unser Herz siehst und kennst und weißt, was wir brauchen, was uns gut tut. Deine Liebe zu uns ist unendlich groß.
und komm in die Herzen hinein. Lass du deutlich werden, was wir brauchen. Eine Erleichterung für dich. Danke, dass du vergibst, dass du neue Wege machst und dass du ins Leben rufst. Amen. Im Anschluss an den Gottesdienst. Unser Gebetsteam von bereitstehen, ich werde auch mit dabei sein. Und wir haben die Möglichkeit, mit euch ins Gespräch zu kommen, ins Gebet zu kommen. Wenn ihr möchtet, macht es fest, von Zeugen, kennt, betet miteinander. Im Vier-Augen-Gespräch, wenn wir ins Büro gehen oder nach draußen gehen. Nutzt die Möglichkeit. Ich ermutige euch dazu, das Gebetsteam und ich sind weiterhin dazu.
Und nun wollen wir noch einmal